Am 14. und 15. November fand in Wetzlar das 12. Praxisforum Industriebeschichtung statt, bei dem Experten und Praktiker neue Lösungen und Best Practices vorstellten und über aktuelle Herausforderungen diskutierten. Ernst Hermann Timmermann von der DFO und Berater Markus Füllers berichteten über Fabeln, Legenden und Esoterik aus der industriellen Lackiertechnik. Physik und Chemie haben klare Regeln und lassen sich nicht außer Kraft setzen. Schaut man sich in der industriellen Lackiertechnik um, so scheint es Spezialisten zu geben, die physikalische Grundgesetze umgehen können. Moderiert von Besser Lackieren erläutern die beiden Experten, was physikalisch und chemisch erklärbar ist und was nicht. Außerdem verdeutlichen sie anhand von Beispielen, warum eine exakte Beschreibung und Wortwahl bei der Analyse von Prozessen und Federbildern von Bedeutung ist. Dieser Podcast ist eine Live-Aufzeichnung aus Wetzlar. Wir wünschen viel Spaß beim Zuhören.
Ja, schönen guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie auch begrüßen zum zweiten Tag hier beim Praxisforum in Wetzlar. Und in der Tat, Markus hat es schon angesprochen, haben wir ein kleines Highlight aus unserer Sicht, und zwar ein Live-Podcast zum Thema Fabeln, Legenden und Esoterik aus dem Bereich der industriellen Lackiertechnik. Warum Live-Podcast? Es wird aufgezeichnet, im Nachgang nochmal geschnitten, und dann kann man sich das als Podcast ganz normal anhören, wenn man nochmal Interesse hat an diesen Themen, die wir jetzt behandeln werden. Was erwartet Sie in den nächsten 45 Minuten? Wir haben einen kleinen Disclaimer, das ist ganz wichtig im Vorab. Da wird Markus Füllers kurz darauf eingehen, was wir wollen, was wir für Ziele haben, was wir nicht wollen, und wird uns das Plurf-Konzept vorstellen. Danach gibt es 9 Mythen aus der industriellen Lackiertechnik, auf die wir im Nachgang mit den beiden Experten, die hier an meiner Seite stehen, darauf eingehen. Das ist zum einen Ernst Hermann Timmermann von der Deutschen Forschungsgesellschaft für Oberflächenverhandlungen. Er ist, er hat Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe an der Universität in Paderborn studiert, war dann bei der Firma Kotzold Leuchten in Lemgo, hat sozusagen praktische Erfahrung gesammelt, bevor er dann zur DFO gewechselt ist, da mit ganz verschiedenen Positionen, zuletzt oder bis heute einfach Geschäftsführer der DFO ist. Er hat maßgeblichen Anteil am Berufsbild Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik, und er ist natürlich auch Sachverständiger im Rahmen von Amts- und Landgerichtsgutachten, und bei der IHK Niederrhein ist er öffentlich bestellter, unvereidigter Sachverständiger für Lackierung und Pulverbeschichtung sowie Anlagen. An seiner Seite ist Markus Füllers. Er hat Chemie und Technologie der Beschichtungsstoffe auch in Paderborn studiert, war dann lange Zeit, ich glaube 15 Jahre lang, bei der Firma Winkor Nixdorf in Paderborn, heißt heute Diebold Nixdorf, hat da verantwortet die Vorbehandlung, die Elektrotauchlackierung, die Nasslackierung und Pulverbeschichtung sowie die Galvanik. Auch er ist Bundessachverständiger für die Neuordnung des Berufsbildes Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik gewesen, also beide aktiv am Berufsbild, was es heute so gibt, beteiligt. Danach ist er zu Kaldawei gewechselt, war da Werksleiter Emaillierung und Leiter Oberflächentechnik und ist heute eigentlich selbstständig. Dann darf ich beide Experten hier auf der Bühne begrüßen, und Markus, du steigst bitte ein mit dem Thema, was wollen wir nicht, mit dem Disclaimer vorab, und vielleicht noch der Hinweis, falls Fragen sein sollten, diese bitte ganz am Ende stellen, dann gibt's das Mikro hier in der Halle.
Ja, sehr gerne. Einen schönen guten Morgen von unserer Seite. Wir haben uns überlegt, der Titel ist ja etwas verwirrend für den einen oder anderen, der sich dann angeschaut hat, was wollen die beiden denn da überhaupt auf der Bühne machen? Live-Podcast kann man noch verstehen, aber dann erzählen die was von Fabeln, Legenden und Esoterik, dann wird's schon ein bisschen komisch. Also unser Ansatz, das ist deswegen der Disclaimer vorne vorweg. Wir wollen ganz klar heute nicht hier als Oberlehrer auftreten und irgendwie belehrend tätig sein. Es darf und sollte natürlich jeder das machen, was er gerne möchte. Das ist völlig in Ordnung. Wir möchten heute aus der naturwissenschaftlichen Sicht ein paar Dinge beleuchten, die in der Branche herumgeistern und mit einigen Mythen und Missverständnissen im Bereich der Lackiertechnik aufräumen. Wir wollen zum Nachdenken bringen. Das heißt, wir möchten heute so ein paar Impulse setzen, wo der ein oder andere dann für sich sagt, hoppla, das ist mir auch schon untergekommen, damit habe ich mich auch schon beschäftigt. Und unser Ziel ist es einfach, genau diese Impulse zu setzen, nachzudenken. Selbstverständlich hat jeder das Recht auf seine eigene Meinung, seine eigenen Entscheidungen. Jeder darf machen und tun, was er will. Das war uns nochmal ganz wichtig, dass wir das vorweg schicken. Wir möchten also heute keinem auf den Schlips treten und es kommen sowieso alle dran. Wir haben vorweg ein paar Definitionen zusammengefasst. Was verstehen wir unter Schwurbelei? Relativ einfach und knackig. Schwurbeln oder Schwurbelei, das sind vage, pseudowissenschaftliche Aussagen, die oft ohne Belege einfach so in den Raum geworfen werden und dann falsche Hoffnungen und Erwartungen wecken. Da wird der ein oder andere vielleicht schon drüber nachdenken, dass ihm so etwas auch schon mal untergekommen ist. Die zweite Definition, was ist ein Mythos? Ein Mythos ist eine weit verbreitete, aber falsche oder übertriebene Vorstellung irgendeiner Geschichte, im Gegensatz zu wissenschaftlichen Fakten. Und wir beide stehen hier heute, wir sind Studienkollegen, wir haben vor vielen, vielen, vielen Jahren gemeinsam in Paderborn studiert und sind seinerzeit halt von unserem Professor immer sehr stark darauf hingewiesen worden, dass es halt so gewisse physikalische und chemische Gesetzmäßigkeiten gibt, die gelten überall. Die gelten in Paderborn, in Düsseldorf, in Wetzlar, überall. Und genau diese wissenschaftlichen Fakten möchten wir heute etwas in den Vordergrund stellen. Was ist Esoterik? Esoterik sind die Lehren oder Praktiken, die oft auf geheimen oder speziellen Wissen beruhen und oftmals auch ohne wissenschaftliche Grundlagen genutzt werden. Und Fabeln und Legenden kennt jeder, der eine liebt sie. Das sind überlieferte Geschichten, die oft sehr ausgeschmückt werden, oft auch übertrieben sind, aber auch ohne faktische Basis im Bereich der Lackiertechnik. Also Fabeln und Legenden haben in unserer Branche eigentlich nichts verloren. Das soweit zur Vorstellung und zur Einleitung. Und dann möchte ich auf ein Thema einkommen. Wir machen einen ganz kurzen Grundkurs Desinformation, der dem einen oder anderen sicherlich in der einen oder anderen privaten Situation unterkommt, teilweise im politischen Leben, teilweise im privaten Leben, wenn man auf eine Messe geht oder auf irgendeinem Markt spazieren geht. Und diese fünf Strategien aus der Nebelmaschine der Desinformation, die werden zusammengefasst in fünf Buchstaben. Und diese fünf Buchstaben heißen PLERF. Der ein oder andere hat das schon mal gehört. Das P steht für Pseudo-Experten, das L für Logikfehler, das U für unerfüllbare Erwartungen, das R für Rosinenpickerei, Cherrypicking und das V für Verschwörungsmythen. Und genau diese Dinge möchten wir heute beleuchten. Das heißt, die neun Mythen, die wir vorstellen, passen alle in eine dieser Kategorien. Wenn wir uns einmal anschauen, den Pseudo-Experten, was ist das? Das ist eine unqualifizierte Person oder Institution, die aber oft als Quelle für relevante Einwände präsentiert wird. Und da hat der Ernie den ersten Fall.
Ja, guten Morgen auch von mir. Ja, jetzt kommen erstmal gleich die Anwälte dran. Also erste Gruppe haben wir nämlich schon abgehandelt. Stammt aus einem Schadensfall, den ich vor Gericht gutachten musste, relativ simpel. Da gibt es einen Beschichter, der beschichtet lasergeschnittene Bauteile und vergisst vorher, diese Zunderschicht zu entfernen. Und was passieren muss, passiert, nämlich diese Schicht platzt ab. Und man streitet vor Gericht, wer ist schuld und hat man das vorher gesehen, hat man es nicht vorher gesehen. So sah das Ganze aus. Also in der Mitte sieht man wunderschön die Unterseite der abgeplatzten Beschichtung und an sich ein super eindeutiger Fall. Das fand der Anwalt des Beklagten, des Beschichters auch. Und der hatte sich was Tolles einfallen lassen. Ich habe den versucht, das zu googeln, wo er das her hat. Ich habe es aber nicht gefunden. So, und jetzt habt Acht, was er geschrieben hat. Er schreibt jetzt eigentlich, warum geht es hier nicht weiter? Schaltest du mal einmal weiter? Gut, also er schreibt, der Rechtsanwalt sagt, alles wunderbar. Und jetzt kommt seine Erklärung. Zunder- und Oxidschichten sind im Rohzustand nachweislich, also er unterstreicht Nachweis, muss so sein, glasdurchsichtig und eben nicht erkennbar. Erst durch den Beschichtungsvorgang und die Beschichtungserhitzung mit immerhin 200 Grad bei einer Dauer von 20 Minuten wird die vom Gutachter beschriebene Oxidbeschichtung, also die Zunderschicht, erstmalig sichtbar durch Verfärbung und zwar in der vom Gutachter beschriebenen Art und Weise. Wenn das so ein Richter liest, der denkt, der Mann hat recht. Er ist ein Rechtsanwalt, Rechtsanwälte lügen nicht, muss so sein. Ist natürlich nicht so, weil Laserschneidprozesse, die laufen irgendwie bei 1200 Grad ab, das sind die 200 Grad Peanuts. Was macht man da? Man geht zu der mündlichen Verhandlung hin und nimmt das hier mit. Es will nicht. Schaltest du mal weiter. Nimmt das hier mit. Das sind unten zwei Bleche. Das eine Blech ist mit Schutzgas geschnitten, das ist das obere. Und das untere ist ohne Schutzgas geschnitten, habe ich es dem Richter vorgelegt. Der Herr Richter, ich habe ihm was mitgebracht. Was ist das denn? Ja, sage ich, das sind Bleche, einmal mit Schutzgas geschnitten, das ist das glänzende, und einmal ohne Schutzgas geschnitten, das ist diese Oxidschicht, die man nicht sieht. Und er sagt zu mir, aber ich sehe sie doch. Ja, habe ich gesagt, genau. Und dann dauert es ungefähr 20 Sekunden, er sagte, den sieht man die also doch. So ist es. Und ich habe verstanden und hatte die Anwälte zu sich geholt und dann war die Sache gelaufen.
Also der klassische Pseudo-Experte, der Richter und auch der Anwalt. Zweite Thema, Logikfehler, Argumentationen, die vorgebracht werden und die sich dann bei genauerer Betrachtung als unlogisch erweisen. Zum Beispiel, wenn man aus konkreten Informationen falsche Schlüsse zieht. Das kann man auch so ein bisschen hochgestochener darstellen. Das ist das typische Spiel Ursache und Wirkung. Wenn das durcheinander geworfen wird und durcheinander gekegelt wird, dann hat man so den klassischen Logikfehler.
Ja, es kommt zum nächsten Fall, habe ich mal überschrieben, alternative Fakten oder alternative Facts, weil das spielte sich ab zum Zeitraum, als Donald Trump das erste Mal vereidigt wurde. Und das hat ja gesagt, da waren mehr Leute da als bei jeder Einführung eines neuen Präsidenten. Und man hat gesagt, stimmt nicht. Und hat gesagt, wir haben alternative Fakten. Und mit solchen alternativen Fakten hat die junge Dame, mit der ich jetzt zu tun hatte, auch zu tun. Also es ging um einen Fall. Maschinenbau hat Unteraufträge vergeben an einen Lohnfertiger, der hat Bauteile geschweißt, gestrahlt, grundiert, mechanisch bearbeitet, nochmal grundiert. Und anschließend wurden die zu einer großen Maschine zusammengebaut, decklackiert. Und am Ende sah das in den USA, wo die Maschine hingeliefert wird, so aus. Man sieht wunderbare Delamination der Beschichtung. So, und die Sachverständige, die für diesen Lohnfertiger dort begutachten sollte, hat gesagt, ist alles klar. Das liegt einfach daran, der Maschinenbau hat mit einem zu aggressiven Reinigungsmittel die Bauteile gereinigt und aus dem Grund ist die Beschichtung abgeplatzt. An der Stelle sollte man schon denken, das kann alles nicht so stimmen, aber es wird noch verrückter. Das Verrückte kommt jetzt gleich. Wir haben nicht festgestellt, also zwei Dinge, einmal gestrahlt, aber die Strahlmittelreste nicht entfernt. Was passiert? Delamination. Kühlschmiermittel durch mechanische Bearbeitung draufgekommen, Delamination. Und das hat die gute Frau denn bekommen, sozusagen als Schriftsatz, und hat darauf geantwortet, und das ist genauso übernommen, die gefundenen Sandkörner sind erst nach der Delamination der Beschichtung auf die Unterseite der Beschichtung gelangt. Zu denken ist dabei zum Beispiel an Sand auf dem Boden der Fabrik. Also legt jemand diese Folie hin, tritt da drauf und schon sind die Sandkörner in die Beschichtung eingedrückt. Ja, und die gefundenen Kühlschmiermittel, man kennt das ja aus den USA, da ist die Luft ja ölgeschwängert in den Industriehallen. Das ist so. Und das hat dazu geführt, dass man dort so große Mengen an Kühlschmiermitteln gefunden hat.
Also die klassischen Logikfehler. So, dann Thema, was ganz oft vorkommt, gerade wenn es um wissenschaftliche Untersuchungen geht, dass also unerfüllbare Erwartungen auch an Mess- und Prüfverfahren gestellt werden, also von der Wissenschaft Dinge verlangen, die sie gar nicht erfüllen kann, bezogen auf die Genauigkeit oder auf die Schlüsse. Und ja, da geht es dann in der Regel um Messtechnik, um Analytik, also auch die Dinge, die ihr bei euch im Labor macht.
Und schichtigen Messungs, eins meiner Lieblingsthemen. Und in der letzten Woche hatte ich einen Kontakt zu einem Menschen aus dem Automobilbereich. Da haben wir diskutiert über die Nullung eines schichtdichten Messgeräts vor einer neuen Messung. Und ich habe gesagt, das hängt von den Substraten ab, von der Dicke der Substrate. Und er sagte, nein, nochmal einmal weiterschalten, nein, das ist nicht so. Schichtmessung, die Substratdicke hat keinen Einfluss auf die schichtdicken Messung. Und dann habe ich ihm das vorgeführt und habe gesagt, nochmal einmal weiterschalten, das stammt jetzt aus unserem Film. Ja, das Originalbild wollte ich nicht zeigen, weil da sieht man, wer der ist, der Mensch, und hat ihm gezeigt, ja, das ist tatsächlich so, also abhängig von der Materialdicke ändert sich sozusagen die Schichtdicke der Beschichtung, auch wenn die Schichtdicke der Beschichtung immer gleich bleibt. Ist einfach die Dicke des Materials, was da drunter ist. Das hat er den selbst ausprobiert und hat den kopfschüttelnd gesagt, das muss ich zu Hause mal ausprobieren, das glaube ich nicht. Ja, also da kann man nicht viel tun.
So, die nächsten beiden Dinge, da haben wir jetzt keinen separaten Fall, kann sich jeder vorstellen, wenn man sich natürlich nur die Informationen aussucht, die eben gerade in dem konkreten Reklamationsfall oder so in den Kram passen, dann ist das die klassische Rosinenpickerei, lückenhaft Informationen auswählen und die dann bei isolierter Betrachtung in die Diskussion bringen. Und die Verschwörungsmythen kennt auch jeder, hat jeder schon mal irgendwo gehört, gelesen oder sich dran beteiligt, wie auch immer. Die gibt's natürlich dann auch im Zusammenhang von technischen Prozessen. Ich habe mal das Stichwort Technologieverschwörung draufgeschrieben. Das sind so Dinge, da wollen wir heute im Detail auch nicht drauf eingehen. Aber das ist dieses Blurf-Modell. Wenn also da mal einer googelt, da wird er ganz viele Beispiele finden, auch im Privaten. Weil alles das, was wir hier heute erzählen für industrielle Lackiertechnik, gilt auch im Privaten.
Dann kommen wir jetzt zu den Mythen. Und zwar haben wir insgesamt 9 Mythen aufgestellt. Mythos 1, es gibt ja selbstflüchtende Korrosionsschutzöle, die keine Entfettung benötigen. Dahinter steht selbstverdunstende Hilfsmittel wie Öl, Trennmittel und Umformhilfsmittel. Selbstverdunstende Umformhilfsmittel, das sind also in den Verkaufsprospekten der Hersteller von Blechen oder Umformhilfsmitteln finden sich häufig der Hinweis auf selbstverdunstende Umformhilfsmittel. Auch wenn das dort so drin steht, ist das in der Praxis nicht so. Und da hast du, glaube ich, ein Beispiel dazu.
Genau, da habe ich ein Beispiel. Das ist hier mal entnommen irgendwo von einem Werbeprospekt eines Herstellers von solchen Kühlschirmmitteln oder Umformhilfsmitteln. Da schreibt XYZ, was das ist, müssen Sie selbst rausfinden, ist Ihr perfekter Begleiter für anspruchsvolle Arbeiten mit Stahl, Aluminium und Buntmetallblechen. Unsere verflüchtigenden Stanz- und Biegeöle sind ideal für den Einsatz, bei denen möglichst wenig Schmierstoff auf dem ungeformten Werkstück hinterlassen werden soll und ermöglichen nachgeschaltete Prozessschäden ohne, hätte ich unterstreichen müssen, ohne vorherige Teilreinigung.
Ja, und kann, da das, die, kann das funktionieren, ist da die Frage.
Genau, ja. Das kann natürlich nicht funktionieren. Und warum das nicht funktioniert, ja, wir müssen es natürlich wissenschaftlich belegen, hat natürlich seine Ursachen. Wir fangen mal mit einem wunderschönen Beispiel an. Die Bleche, die Sie gleich sehen werden, die wurden mit einem rückstandsfrei verdunstenden Mittel umgeformt. Nach 3 Jahren sahen die Bleche so aus. Also man sieht hier wunderbar Risse in der Beschichtung, das sind so Heizkörperabdeckungen und das ist eine Vergrößerung. Die Beschichtung ist anschließend delaminiert. Warum ist die delaminiert? Heizkörperabdeckungen in ihrem Einsatzfall, was machen die? Die erwärmen sich, kühlen sich ab. Stahl dehnt sich anders aus der Beschichtung und wenn sie keinen gescheiten Verbund zwischen der Beschichtung und ihrem Substrat haben, dann passiert das, was passieren muss. Erst Rissbildung und dann Delamination der Beschichtung. So, jetzt schauen wir uns mal an, was das denn mit dem Umformhilfsmittel zu tun hat. Da habe ich mal ein Umformhilfsmittel rausgesucht, Sicherheitsdatenblatt von einem Hersteller von solchen Mitteln. Da steht also Hydrocarbons C11 bis C12, das ist die Kettenlänge der aliphatischen Kohlenwasserstoffe. Also wenn die verdunsten sollen, dann muss das irgendwas mit dem Dampfdruck zu tun haben. Also müssen wir uns dummerweise mit dem Thema Dampfdruck beschäftigen. Also Stoffe, die super schnell verdunsten, kennen Sie auch, Aceton, Äther, Isopropanol geht so, bei Fetten und Ölen wird schon schwieriger. Und das ist definiert, ein Dampfdruck von kleiner 0,01 Hektopascal ist sehr niedrig, das Zeug verdunstet nicht. Ein Dampfdruck von 1 bis 10 Hektopascal ist niedrig, der verdunstet langsam und größer 10 Hektopascal verdunstet sehr schnell. Jetzt gucken wir uns mal diese C11 bis C12 an, die haben 1 Hektopascal bei einer Raumtemperatur von 20 Grad. Das heißt, das sind Stoffe, die verdunsten schlecht oder fast gar nicht. Dagegen Isopropanol mit 43 Hektopascal oder Äther, das ist am schnellsten verdunstet, mit 586 Hektopascal verdunstet super schnell. Ja, diese Umformhilfsmittel schaffen das aber nicht. Also geht das gar nicht. Man kann zwar reinschreiben, aber die Wahrheit ist, es funktioniert nicht.
Ich möchte das vielleicht noch ein bisschen ergänzen. Ich habe ja nun viele Jahre in der Anwendung hinter mir und habe zu der Zeit, als ich bei Nixdorf gearbeitet hatte, hatten wir eine Kunststoffspritzerei mit eigener Kunststofffertigung. Wir haben natürlich ganz viel Öle auf unseren gestanzten Platinen gehabt und auch bei Caldeway war das immer mal wieder ein Thema. Und das ist heute tatsächlich einer der großen Mythen, der immer wieder auf irgendwelchen Messen verkauft wird. Ich war in der vergangenen Woche auf einer kleinen Regionalmesse in Ostwestfalen. Und da waren tatsächlich noch Stände, die zur Reinigung vorm Lackieren einfach nur ein Spray verkauft haben und mit der Botschaft einfach nur einsprühen, das muss auch gar nicht abgewischt werden und danach braucht vorm Pulverbeschichten nicht mehr gereinigt, entfettet oder sonst irgendwas gemacht werden. So, das ist natürlich absoluter Blödsinn, muss man ganz klar so sagen. Und leider Gottes gibt es immer noch wieder Situationen, dass man dann an den Rohteilen sieht, die angeliefert werden, da ist dem irgendein Blechfertiger ein Kunststoffspritzer auf den Leim gegangen, weil diese selbstflüchtigen Umformhilfsmittel beim Kunststoffspritzgießen in der Metallverarbeitung, das ist eine dieser weit verbreiteten Legenden. Die hinterlassen Spuren und die machen dann dem Beschichter in der Vorbehandlung das Leben extra schwer, weil das, was dann auf der Oberfläche zurückbleibt, das ist dann eben irgendwas Angetrocknetes, was dann auch vielleicht nur schwerlich in der Vorbehandlung zu entfernen ist.
Kommen wir zum Mythos 2 der Kaltentfettung und da die Frage an dich, Markus, kann man den sinnischen Kreis außer Kraft setzen?
Definitiv nein. Also den gibt es nun mal und wir diskutieren das ja schon ewig und drei Tage, dass dieser sinnische Kreis in der Vorbehandlung ja nun mal Bestand hat. Man kann ihn variieren, aber nicht außer Kraft setzen.
Genau. Also ich habe hier mal so Bilder vom sinnischen Kreis, wer den kennt. Also sie haben mehrere Einflussgrößen, Zeit, Temperatur, Chemie, Mechanik. Entwickelt vom Dr. Herbert Sinner, der hat bei der Firma Henkel Waschmittel entwickelt, also keine Reinigungsmittel, so wie wir sie einsetzen, sondern Waschmittel, aber es gilt für Bauteile genau das Gleiche. Sie können variieren, Sie können zum Beispiel sagen, ja, Mechanik ist nicht so groß, also erhöhe ich meine Chemiekonzentration oder irgendeine andere Größe ist zu klein und dann erhöhe ich meine Temperatur. Da kann man variieren und da greift natürlich so Themen wie ja, kalte Entfettung. Da habe ich auch schon mit dem einen oder anderen darüber diskutiert aus dem Vorwarnungsbereich und dann sagen die, ja, es funktioniert. Dann sage ich immer, nein, nicht immer. Wenn ich eine bestimmte Verunreinigungsmenge überschritten habe, funktioniert das nicht. Und das sehen wir beide so als kritische Größe, dass einfach der Beschichter das Risiko eingeht, plötzlich irgendwelche komischen Ergebnisse zu haben, weil er eine Kaltentfettung eingesetzt hat. Erst gestern hatte ich noch einen Termin, da sagte er mir, ja, da gibt es einen Vorbehandlungshersteller, der sagt mir, für 25 Grad darf ich das reinigen, da spare ich viel Energie. Und ich sage, sind Sie sicher, dass es funktioniert? Ja, der Vorbehandlungshersteller sagt, es geht.
Es gehen ja auch viele Dinge, aber das ist genauso, wie es hier halt dargestellt ist. Man muss den Kreis variieren. Da muss man vielleicht die Behandlungszeit, vielleicht die Mechanikkomponente oder die Dosierung verändern, dann kann man da ganz viel erreichen. Und ich bringe immer das Beispiel so montags morgens im Lackierbetrieb, wenn die Bäder noch nicht die Solltemperatur erreicht haben, dann wird dann ganz oft die Frage gestellt, Chef, wir sollen zwar 60 Grad haben, haben aber gerade erst 49, sollen wir schon mal die Sperre offen machen und die ersten Teile in die Vorbehandlung fahren? Und parallel dazu wundert man sich dann, dass man eigentlich immer morgens um 11, montags morgens um 11, leichte Enthaftungsprobleme hat, weil irgendwas nicht so richtig funktioniert hat. Und der Zusammenhang ist klar. Das geht eigentlich immer auf den sinnerschen Kreis zurück. Und das ist so ein Thema, was man ja eigentlich ja, Tag und Nacht vor Augen haben muss. Und die Legende, dann einfach mal irgendetwas dramatisch zu verändern, ist Mythos Nummer. Ich habe nicht mehr mitgezählt.
Ja, jetzt kommen wir zum Thema Mythos. Entkalkung gegen Kalkflecken. Genau.
Ja, auch wieder ein Praxisbeispiel. Ich habe selber erlebt, nicht in meinem Verantwortungsbereich, Gott sei Dank, dass also eine Diskussion da war. Die Story zu dem ganzen Thema Brunnenwasser wurde genommen, um im Bereich der Vorbehandlungsanlage die Spülen zu betreiben. Und aus dem Brunnenwasser wurde dann anschließend auch über eine Umkehrosmoseanlage das VE-Wasser für die Schlussspüle generiert. Und es gab eigentlich immer die Diskussion, dass noch irgendwelche Kalkflecken auch darauf waren. Und dann kam halt der Schwurbler und hat einen Magneten verkauft mit der Argumentation, dieser Magnet an die Wasserleitung angebracht, so als Ring, sorgt dafür, dass durch das magnetische Feld das Calciumcarbonat seine kristalline Struktur verändert. Und zwar die Kristalle so wachsen, dass sie ausfallen und so mit aus dem Prozess entfernt werden können, mit magnetischer Kraft. Ja, und
Calciumcarbonat ist halt nicht magnetisch.
Genau, ist wenig Eisen drin.
Genau.
Und von daher funktioniert das nicht. Also definitiv auch eine der Mythen, die immer mal wieder auftauchen. Ich weiß, dass diese Dinge auch im Privaten oft mal irgendwo angeboten werden, um halt eben kalkhaltiges Wasser zu reduzieren. Und da ist halt eben Chemie und Physik unbestechlich an der Stelle. Und da sollte man genau überlegen, bevor man für solche Hochleistungsmagnete ganz viel Geld bezahlt.
Dann kommen wir zu Mythos 4. Hatten wir gestern schon einen schönen Vortrag dazu zum Thema Erdung. Und Mythos lautet, gute Erdung ist nicht wichtig. Und richtige Erdung und was man daraus machen kann, dazu erzählst du was dazu.
Genau. Ja, also dass gute Erdung wichtig ist, das ist klar. Im allen Beschichtungsbereichen, besonders aber im Pulverbeschichtungsbereich. Und das ist aber nicht durchgängig bekannt. Warum ist es nicht durchgängig? Das weiß ich nicht. Ich habe in Diskussionen mit zum Beispiel Herstellern von Kunststoffbeschichtungskabinen und die sagen, ja, also ich muss diese Kabine nicht erden. Und dann sage ich, warum denn nicht? Ja, weil der Kunststoff wird ja deshalb eingesetzt, weil er halt ein elektrischer Nichtleiter ist. Und den Leuten sage ich dann immer, ja, das ist so, aber trotzdem werden hier Ladungen erzeugt. Die Ladungen müssen ja irgendwo hin. Und die Ladungen lagern sich wunderschön auf der Kabine ab und müssen irgendwie abgeführt werden. Und wenn die nicht abgeführt werden, dann kommen ganz tolle Effekte zustande, angefangen davon, dass ich ganz viele Ladungen habe. Da kommt mal das Bild. Das ist jetzt mal gemessen in einer Anlage. Da waren Kabinenteile, die waren relativ gut geerdet und andere, die waren nicht so gut geerdet. Da kommen wir dann auf 6, 7, 8.000 Volt, also 8 Kilovolt an Ladung. Das führt dazu, dass Verschmutzungen aus der Umgebung angesaugt werden. Die wollen da nicht bleiben, also fliegen sie irgendwie durch die Gegend, setzen sich auf gut geerdete Bauteile und erzeugen dort Fehler. Ja? Und die Korrelation, dass das mit dem Erden oder nicht Erden zusammenhängt, fällt den wenigsten Leuten auf. Und das hier, dieses Bild, was ich da zeige, das ist von einer Anlage, die ist umgebaut worden, die hat vorher tadellos funktioniert, neue Applikationstechnik reingekommen und danach funktionierte nichts mehr. Dann hat man zuerst gedacht, liegt in der Applikationstechnik. Daran hat es aber nicht gelegen. Da unten im Bild sehen wir in der Mitte, das ist so eine Oberflächenladung, die kann man mit einem Elektrofeldmeter wunderbar messen. Und da gibt es wunderbare, teure Lösungen dafür. Aber im Prinzip, das wird der Markus gleich sagen, reicht da irgendwie ein Fachmann für, ja, ich sage mal zum Beispiel Blitzableiter. Ja? Da kommen wir aber gleich zu. So, das Ding hier oben, dieses Bild stammt aus einem Patent von irgendeinem System, was für viel Geld verkauft wird, bezeichnet sich als Speichermasse oder Absorber. Und da sagt man ja, das hohe spezifische Gewicht dieses Bauteils, also mit Blei oder Kupfer oder was auch immer, saugt die Elektroden ab und führt sie dann auf Erdung. Und das Ding entstammt, ich habe das dann recherchiert, das steht auch in dem Patent drin, aus einem US-Patent aus dem Jahr, ich glaube 1953, 56, also 53 ist eingereicht, 56 ist es genehmigt worden. Und man hat dort Krankenhausbetten geerdet, gesucht, wie kann man das erden, damit die Kranken, wenn da jemand in der Nähe kommt und die sind elektrostatisch aufgeladen, keinen Schlag bekommen. Und man hat den, man sieht das hier in der Mitte, wenn dieses Ding funktionieren würde, sieht man hier so einen Ableitungspunkt. Und dieser Ableitungspunkt auf unterschiedlichen Böden, und da haben die geschrieben, ja, da kann man auch zum Beschweren sowas dran hängen, da ist halt Blei drin, damit er auch einen guten Kontakt zum Untergrund hat. Und daraus ist dann diese wunderbare Speichermasse geworden. Also interessante Logik, für mich nicht nachvollziehbar, aber wird gut verkauft.
Das gab es ja damals auch, das Bild unten rechts, der ein oder andere erinnert sich vielleicht noch daran. Da fuhren immer ganz viele Autos, die dann hinten diese Erdungsschleifkontakte hatten, damit es beim Tanken nicht explodiert. Und man muss sich mit dem Thema einfach auseinandersetzen. Und es ist heute noch so, ich habe also meinen ersten Schwurbelkontakt 1993 gehabt, als wir die erste Pulveranlage seinerzeit gebaut haben. Da gab es dann noch die Erdungsstäbe, die hinter den Pistolen angebracht wurden, die ihre Wirksamkeit hatten. Aber dann tauchten tatsächlich Leute auf, die haben einfach irgendwelche Kupferkisten verkauft oder Schuhkartons verkauft, in dem Kupferklotz lag, und haben das dann als professionelle Erdung, als Zauberei verkauft, um halt den Bereich zu optimieren. Und wir haben das ja gestern schon intensiv in dem Vortrag von dem Herrn Kögel gehört. Das Thema Erdung wird ja nun auch in den Betrieben teilweise sehr abenteuerlich gehandhabt. Und wenn da Profis am Werke sind, die also die Erdungskontakte vernünftig verdrahten und anklemmen, sich überhaupt mit dem Thema Erdung auseinandersetzen, und Beschichter, die dafür sorgen, dass die Haken auch entsprechend ihre Kontaktpunkte haben und nicht so Perlenketten an kleinen, kurzen, dick beschichteten Haken ineinander hängen, dann funktioniert das Thema. Also ein wichtiges Thema, aber auch immer wieder ein Thema, wo dann der ein oder andere Schwurbel in der Branche auftaucht, der dann tatsächlich nur viel Geld kostet, aber nichts wirklich hilft.
Kommen wir zum Mythos 5, und zwar rund um das Thema Schwurbeleien in der Zerstäubung. Es gibt ja verschiedene Anbieter, die dann Edelgase, Stickstoff und Co. anbieten. Und wie sind da denn die Erfahrungen?
Ja, wie sind da die Erfahrungen? Also es gibt Theorien, schnelle Gase, Stickstoff, Edelgase, Flüssigkeiten, erwärmte Luft. Und erwärmte Luft ist das Einzige, wo man sagen kann, das funktioniert. Warum? Das Ding stammt aus dem Jahre, ich meine so 1992, 93. Da hat die Firma Wagner das propagiert und gesagt, ja, erwärmt den Lack oder erwärmt die Luft und damit könnt ihr auch hochviskose Lacke einen sehr guten Verlauf erzeugen. Das ist das Einzige, wo man sagen muss, das funktioniert. Bei allen anderen Sachen, und da werde ich auch gleich ein paar kleine schöne Bilder von Versuchen zeigen, funktioniert halt nicht. Und dann kommen da solche Bilder raus, man sieht dann solche Spritzbilder, wo dann sieht, ja, also links ist jetzt mit Luft beschichtet und rechts ist mit Stickstoff beschichtet und schon ist das Ergebnis besser. Ja, und das führt am Ende dazu, dass der Wirkungsgrad verbessert wird, dass die Fehlerzahl reduziert wird, dass die Verlaufe verbessert werden. Ja, Verlauf, wenn ich Temperatur habe, ist logisch. Verbesserung des Deckvermögens, ja, kann man alles aufstellen. Und die Frage ist, was steckt dahinter? So, und wir haben verschiedene Versuche durchgeführt. Diese Versuche, die sind schon ein bisschen älter, weil dieses Thema gibt es auch schon ein bisschen länger, aus dem Jahre 2014. Und da haben wir uns wissenschaftlich fundiert drangesetzt. Bei der Firma Lactec in Rottgau haben wir im Rahmen einer Fachausschusssitzung, die wir durchgeführt haben, Versuche durchgeführt und einfach mal geguckt, ist das denn so? Und man sieht da oben, ja, also die Sprühstrahlbreite, egal ob ich ja Stickstoff oder Luft nehme, ist immer gleich. Oder beim dynamischen Spritzstrahl erkennt man auch keine Unterschiede. Das, was ich jetzt hier nicht drauf habe, wir haben auch Schichtdickenmessungen gemacht. Das sind so kleine Bildchen, die kann man hier kaum erkennen, das habe ich dieses als Folie nicht drauf. Da sieht man auch Schichtdickenmessung, unabhängig vom Art des Zerstäubungsverfahrens, des Zerstäubungsmediums. Es geht noch weiter. Eins unserer Mitglieder ist die Firma AOM Systems. Die hat auch im Rahmen einer Tagung, die wir durchgeführt haben, im Vorfeld Versuche durchgeführt. Die haben genommen Stickstoff, die haben Druckluft genommen und sie haben Sauerstoff genommen, also alles, was es so gibt. Und einfach mal geguckt, das ist der Zerstäuber, der verwendet wurde. Und dann haben die einfach mal geguckt, wie groß sind die Tröpfchen denn? Haben die Tröpfchen Einfluss? Und da sieht man, also die Tröpfchen haben alle eine ähnliche Größe, also so ungefähr um die 30 Mikrometer plus minus. Und der Rest ist die Messtoleranz. Also scheint das keinen wirklich großen Einfluss zu haben. Ja, jetzt haben wir noch eine schöne Anekdote. Die sind immer hübsch. Es gibt ein Verfahren, das arbeitet mit Edelgasen. Das ist jetzt wieder ein Ausriss aus dem Patent. Da steht also drin, was man da nimmt. Krypton, Neon, Xenon, Radon und alle möglichen Edelgase. Und das führt zur elektrisch induzierten Ladung auf den Farbteilchen durch elektrisches Induktionsfeld. Ja, Edelgase kann man die Durchschlagsfähigkeit der Luft erhöhen, aber dann muss ich 100% davon nehmen. Da reichen nicht kleine Mengen. Also so eine Anlage wurde installiert bei einem Kunden. Ich habe mit dem Kunden vorher darüber diskutiert. Der hat gesagt, will ich nicht haben. Und aber mein Einkauf will das so. Und dann hat er mir die Geschichte nach einem halben Jahr erzählt. Da sagt er, muss ich Ihnen erzählen, die Geschichte? Da waren 8 Wochen diese Gasflaschen mindestens leer und kein Mensch hat es gemerkt. Und das Lackierergebnis hat sich nicht geändert. Und jetzt kommt die Bemerkung des Verkäufers. Der sagt er zu mir, da sehen Sie mal, das Gas wirkt so gut, die Wirkung hält noch 8 Wochen an. Das ist ein guter Verkäufer, ja.
Man muss die Dinge nur entsprechend verpacken. Also wir machen ja hier einen Podcast, der dann auch irgendwann mal online geht. Und ich erzähle mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Mein Lieblingspodcast, den ich immer gerne höre, wenn ich längere Zeit im Auto sitze, der heißt Methodisch Inkorrekt. Das sind 2 promovierte Physiker, die sich dann einmal pro Woche 2,5 Stunden unterhalten über physikalische Effekte. Die erklären das relativ gut. Die haben auch eine Live-Show dabei, die gehen auf Tournee. Also das ist so mein persönlicher Lieblingspodcast. Und die haben jede Woche die Schwurbelei der Woche dabei, aus dem privaten Umfeld, also nicht aus irgendeinem beruflichen oder dienstlichen Umfeld. Und da tauchen dann auch immer ganz seltsame Geschichten auf, wie dann mit irgendwelchen Plasma-Werkzeugen oder mit irgendwelchen Maschinen, die ganz viel Geld kosten, das Wasser hexagonal orientiert wird und dann sehr seltsame Erklärungen zustande kommen. Also das ist so eine Geschichte. Ich finde es immer ganz erfrischend und lustig und man sieht das dann auch immer mal wieder so in den Tageszeitungen, was denn da für Schwurbel auch so im täglichen Leben auftaucht.
Gehen wir über zum Mythos 6 und zwar VOC-freie Lösemittel sind umweltfreundlich. Umweltschutz mit organischen Stoffen.
Das ist doch voll toll, was? Ja, genau. Was heißt eigentlich VOC? Heißt ins Deutsche übersicht flüchtige organische Verbindung. Und enthalten solche VOC-freien Stoffe organische Lösemittel? Ist die gute Frage. Viele Menschen denken, wenn da VOC frei draufsteht, dann ist da nichts Organisches drin. Ist natürlich nicht so. Sind die nicht brennbar? Stimmt natürlich auch nicht, die sind brennbar. Ist es ungefährlich? Nein, es ist auch nicht ungefährlich. Deshalb steht es auch im Sicherheitsdatenblatt unter Position 3 drin. Also alles falsch. Da müssen wir uns mal ein bisschen mit der Theorie beschäftigen. Was heißt VOC? VOC heißt jede organische Verbindung, der bei 293,15 Kelvin einen Dampfdruck, den Dampfdruck hatten wir vorhin schon mal, von 0,01 hat oder mehr hat, der ist ein VOC. Das heißt im Umkehrschluss, alles, was einen niedrigeren Dampfdruck hat, ist kein VOC. Soweit so schlecht. Jetzt haben wir hier ein Lösemittel, Butyldiglycol, das hat einen Dampfdruck von 0,03 Hektopascal. Also es ist kleiner und darf deshalb als nicht VOC genannt werden. Es ist kein VOC. Trotzdem ist es in einem Lösemittel drin, das wird als Reinigungsmittel eingesetzt und deshalb steht unter gefährliche Inhaltsstoffe das auch drin. Also VOC heißt nicht, dass das gesund ist, dass man es trinken kann, sondern heißt einfach nur, dass eine bestimmte Art von Lösemittel dort nicht enthalten ist, aber andere schon.
Kommen wir zum siebten Mythos, die wartungsfreie Anlagentechnik, die versprochen wird, also dass im Prinzip es keinen Verschleiß gibt.
Ja, auch ein Thema so ein bisschen aus der Praxis, relativ kurz und knackig. Auf dem einen Bild ist einfach mal dargestellt, wenn so ein bisschen Mechanik ineinander in Zahnrädern arbeitet, dann weiß jeder hier im Raum, dass der Tropfen Öl da an der Stelle deutlich hilfreich ist, dass das ganz gut ist. Dass überall, wo mechanische Prozesse ablaufen, natürlich auch gewartet werden muss. Jetzt haben wir gestern einen Vortrag gehört, da ging es genau um das Thema, gestern mehrfach das Thema, wie wichtig vorbeugende Wartung ist oder überhaupt Wartung in den Unternehmen. Und mir ist es also auch schon mehrfach untergekommen, man sieht das auch immer mal wieder auf irgendwelchen Messen, dass im Zusammenhang mit Fördertechnik von wartungsfreien Ketten gesprochen wird. Und der Mythos dahinter ist einfach, wenn man sich ein bisschen ehrlich macht und von wartungsarmen Ketten spricht, dann sind wir ja beieinander. Aber wenn dann den Kunden Wartungsfreiheit vorgegaukelt wird, dann läuft man natürlich in den Betrieben Gefahr, dass man das wörtlich nimmt, die Wartung, die sowieso in vielen Unternehmen ein bisschen kurz kommt, ganz sein lässt und anschließend sieht es dann so aus wie auf dem linken Bild. Und wir haben dann halt Probleme mit Abrieb, mit Anlagenstillständen, die keiner haben will. Also eine relativ banale Geschichte. Und warum haben wir das hier als Mythos mit aufgeführt? Das ist eigentlich so einer unserer Grundappelle, die wir heute hier oben von der Bühne abgeben wollen. Genau hinschauen, sich die Wörter mal genau auf der Zunge zergehen lassen und wirklich hinterfragen, ob Wartungsfreiheit auch tatsächlich Wartungsfreiheit bedeutet oder nicht vielleicht nur wartungsarm heißen soll. Und das ganze Marketing und Zusatzgeschwätz, was man dann teilweise hat, so ein bisschen sortieren und bei der Wahrheit und bei den Fakten bleiben.
Kommen wir zum Mythos 8, den Wunderheilen in der industriellen Lackiertechnik und dazu Risiken und Nebenwirkungen nicht den Arzt, sondern erstmal den Markus fragen.
Nein, ich kenne die auch nicht alle. Ich habe das so als ein Thema mit aufgeführt. Man erlebt das immer mal wieder, dass irgendwelche Zauberpulver dazu dosiert werden sollen. Also mein Lieblingsbeispiel war vor vielen Jahren mal ein Fluidisierhilfsmittel. Da hat das mit dem Fluidisieren nicht so richtig gut geklappt. Aus meiner Sicht ganz klar, das hat natürlich an dem Pulverlack gelegen. Das ist schon ein paar Tage her, deswegen kann ich das hier auch mit geradem Rücken erzählen. Und dann kam das Zauberpulver um die Ecke, was dann in die Fluidisierung mit eingestreut wurde als Fluidisierhilfsmittel. Das mag ja alles helfen, wenn das dann aus der Hand des Lackherstellers kommt, der die Rezeptur erarbeitet hat und der genau weiß, was in seinen Lack herein soll. Im Nasslack ist es dann häufig mal so ein Anti-Schaummittel oder so irgendwas. Und unser Appell eigentlich heute ist, alle Zaubermittel, Wundertröpfchen, die angeboten werden, bitte aus einer Hand nehmen und bitte von dem nehmen, der für die Gesamtrezeptur auch die Verantwortung trägt und nicht irgendwelche Dinge auf dem öffentlichen Marktplatz kaufen, die dann vermeintlich bei der Problemlösung helfen und im anderen Fall aber auch irgendwelche Nebenwirkungen haben, die dann vielleicht zu Problemen in der Beschichtung führen und kritisch werden. Und ich habe ein Beispiel mitgebracht, das ist also tatsächlich ein reales Etikett für ein Zerstäubungshilfsmittel, was am Markt ist. Und wenn man sich dieses Etikett mal anschaut und einfach mal durchliest, was da draufsteht, das ist also wirklich real, das ist extrem schnell wirkend, innerhalb von Millisekunden. Das ist also Werbe, die richtige Werbekeule. Deutlich weniger Energieaufwand für den Trocknungsprozess. Unten steht dann nochmal extrem verkürzte Trocknungs- und Härtungsprozesse. Also wir reden hier jetzt über ein Beispiel für Nasslack. Und dann kommen so die Klassiker, maximaler Wirkungsgrad in kürzester Zeit. Also das Beste, was es überhaupt gibt. Und dann kommen die beiden absoluten Killerphrasen, die dann eigentlich immer eine Rolle spielen. Wenn man gar nichts mehr weiß, dann macht man Nanotechnologie als Schlagwort. Oder zaubert solche Begriffe aus dem Hut wie mit Ionentechnologie. Ich weiß nicht, was das ist, steht aber so auf dem Etikett drauf. Und dieser 5-Liter-Kanister kostet richtig viel Geld. Und es tut mir immer in der Seele weh, wenn Unternehmen ihr Geld nicht sinnvoll und richtig investieren. Einfach mal die Packungsbeilage lesen, gucken, was auf dem Etikett steht und dem Schwurbel nicht auf den Leim gehen.
Ach ja, ein Sicherheitsdatenblatt gab es von dem Material auch nicht. Also gehört hier eigentlich dazu, hat uns ein bisschen irritiert. Wir haben lange gesucht, aber nichts gefunden.
Und VOC-frei ist es auch.
Genau, das ist es auch.
Dann zum letzten Mythos, 2-pH-Werte in einem Bad. Physik und Chemie lassen sich nicht austricksen.
Ja, das ist eine Geschichte mit dem pH-Wert. Das ist, also ein pH-Wert eines Bades soll ungefähr pH-Wert 8 haben. Wir haben gemessen und festgestellt, pH ist 2,7. Dann haben wir es nachgemessen nach einer halben, dreiviertel Stunde. Ich habe mir die Anlage noch angesehen und dann sagt, ich war noch nicht mal mein Kunde, sondern durch den Kunden beauftragt, muss ich dahin. Und gesagt, ja, 7,9 ist es jetzt. Und ich sage, was haben Sie gemacht? Haben Sie was zudosiert? Nein, hat er gesagt, wir haben das Ganze nur umgewälzt. Das geht natürlich nicht. Ja, also pH-Werte durch Umwälze zu erzeugen, das wäre schon eine interessante Geschichte. Nobelpreis verdächtig.
Ja. Super cool, ja.
Ja. Also die haben natürlich,
sollten wir daran arbeiten. Genau,
die haben natürlich eine alkalische Badkomponente zugesetzt und so haben sie den pH-Wert erhöht. Also nicht an alles glauben.
Ja. Und wenn man wirklich mal so ein bisschen liest, was so teilweise wirklich veröffentlicht wird, dann ist das schon echt erschreckend. Und ich habe es tatsächlich schon mal irgendwo gelesen, dass also wirklich dann auch diese 2-pH-Werte positiv dargestellt werden. So nach dem Motto, diese Flüssigkeit kann sauer und alkalisch gleichzeitig. Und dann wird es dann irgendwann komisch. Ne? Und das Erschreckende ist immer, das ist auch wirklich, und deswegen kommen wir jetzt eigentlich auch nochmal zur Wiederholung unseres Disclaimers. Wir wollen hier keinen vorführen. Wir wollen einfach nur wirklich wachsam machen, dieses Plurf-Modell sich ab und zu mal anzuschauen und mal drüber nachzudenken, ist das vielleicht ein Pseudo-Experte, den ich habe, der irgendwelche Logikfehler erzählt oder wissenschaftlich nicht fundierte Dinge heranbringt oder werde ich hier gerade mit einer Verschwörungstheorie konfrontiert. Und das wollten wir heute mal auf die Bühne bringen. Ne?
Dann sage ich erstmal herzlichen Dank an Markus Füllers und Ernst Hermann Timmermann. Und ich hatte eingangs gesagt, wenn Sie Fragen haben zur Präsentation an unsere beiden Referenten, dann dürfen Sie die jetzt stellen. Dann komme ich schnell runter mit dem Mikro und dann können Sie Fragen beantwortet werden.
Ich vermute mal, da wird keine Fragen kommen.
Müssen wir mal schauen.
Wer möchte denn seinen Lieblingsschwurbel erzählen, den er im letzten Jahr gekauft hat?
Das möchte keiner.